Hallo zum dritten Vortrag dieses Blogs. Nachdem wir jetzt was über MapServer und MapNIC und auch ein bisschen Vergleich dazu gehört haben, kommen wir jetzt zu einem dritten großen Player, der GeoServer in Action. Und dazu wird uns Nils Bühner von der Firma Terrestris jetzt was erzählen. Bitte.
Genau. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele Leute anwesend sind. Ich werde heute den Vortrag GeoServer in Action halten. Mein Name ist Nils Bühner. Ich werde mich mal kurz vorstellen. Jetzt mache ich die Maus noch weg hier. Ich bin gelernter Informatiker, bin also, wenn man so will, Quereinsteiger in dieser Branche, was ja üblicherweise genau umgekehrt der Fall ist. Die Leute studieren dann gerne Geografie oder Ähnliches und bringen sich denn die anderen Sachen selber bei. Und in meinem in meiner täglichen Arbeit oder auch im Privat sind meine Interessen liegen im Bereich Java, dort speziell Spring, Hibernate, Maven, aber auch Webtechnologien im Allgemeinen. Und ich bin angestellt bei der Firma Terrestris seit ein bisschen mehr als 2 Jahren jetzt. Wir sind eine Open-Source-GIS-Firma aus Bonn und machen viele Projekte, maßgeschneiderte Projekte, Schulungen, Support, Beratung, Planung. Und wir warten natürlich auch die Projekte dann und sind dort, wie gesagt, eigentlich ausschließlich mit Open-Source-Software am Arbeiten. Der GeoServer. Ich werde in diesem Vortrag jetzt nicht irgendwie so eine GeoServer-Einführungsvorstellung machen, irgendwie, was ist der GeoServer oder was habe ich da in der Web-Oberfläche für Möglichkeiten, das alles einzustellen, sondern das Ganze zielt mehr auf den fortgeschrittenen Einsatz vom GeoServer ab, also auch mit einem technischen Fokus durchaus. Und der GeoServer ist aber grundsätzlich, um den wenigstens kurz vorzustellen, weil vermutlich nicht alle ihn kennen, auch ein Java-basierter Server für Geodaten, der insbesondere die Standards des OGC unterstützt, also WMS, WFS, WPS und auch weitere. Der GeoServer ist flexibel und erweiterbar, habe ich hier geschrieben. Das werden wir gleich sehen. Es ist so, dass ich den GeoServer, wenn ich mir runterlade und installiere und ihn dann auf dem Server am Laufen habe, dass er einem schon natürlich viel Funktionalität mitbringt, aber man sehr gut in der Lage ist, auch zusätzliche Funktionalitäten in Form von Plugins oder Add-ons irgendwie hinzuzuladen. Und er ist auch insbesondere sehr gut dokumentiert, also einerseits für Benutzer, aber auch für Entwickler. Und das hätte natürlich nicht passieren sollen. Wunderbar. Der GeoServer, wenn man ihn dann mal installiert hat, am Laufen hat, der läuft letztendlich auf so einem Servlet-Container, sprich ein Tomcat beispielsweise oder Jetty. Dann kann man im Browser ganz normal sich einloggen und das Ganze dann irgendwie administrieren. Das sieht dann auf der linken Seite so aus, wie wir das hier sehen. Es gibt beispielsweise hier Arbeitsbereiche, das ist einfach nur so ein Namensraum. Es gibt Datenspeicher, das können unterschiedliche Datenquellen sein, also Vektordaten aus der Datenbank, Shapefiles, Rasterdaten, was man sich noch alles vorstellen kann. Und aus diesen Datenspeichern oder diesen Datenquellen erzeugt man sich letztendlich Layer, die dann per WMS oder über andere Standards irgendwie bereitgestellt werden können. Und Stile gibt es beispielsweise noch, um die Darstellung dann zu steuern. Und werden dann später auch noch sehen, dass es auch erweiterte Features gibt, wie hier unten den Geo-Webcache, der dort direkt integriert ist. Und man hatte auch hier oben schon direkt so eine kleinere Monitoring-Funktionalitäten mit dabei. Aber das jetzt nur so viel zum Geo-Server. Ich hoffe, dass ich hier jetzt kein ernsthaftes Problem kriege. So, ja. Ich habe im Grunde mal 4 Fragen hier aufgestellt, die ich versuchen werde, im Rahmen dieses Vortrages zu beantworten. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wie gehe ich überhaupt mit dem Quellcode um? Also es ist ja denkbar, ich möchte da irgendwie eine Spezialanpassung machen für meinen Sonderfall und möchte den Quellcode quasi kompilieren und will dann aber das, was ich mir selber quasi kompiliert habe, laufen lassen als GeoServer oder auch nur Teile des GeoServers, also beispielsweise so ein Plugin. Die nächste Frage ist dann, die auch durchaus mit der ersten Frage verknüpft ist, wie kann ich letztendlich zusätzliche Plugins installieren überhaupt? Und wir werden gleich an einem Beispiel sehen, dass wir uns, oder werde ich zeigen, wie man so einen Quellcode eines Plugins quasi selber kompiliert und das dann einfach entsprechend installiert auf dem GeoServer, um ihn zu erweitern, um diese Funktionalität. Und Eine sehr spannende Frage ist ja auch durchaus, lässt sich der Geo-Server auch programmatisch konfigurieren? Also wenn ich beispielsweise 200 Layer veröffentlichen möchte, dann macht das nicht viel Spaß, wenn man da sich durch die Oberfläche die ganze Zeit durchklickt. Da ist es natürlich schöner, wenn man die Möglichkeit hat, das über, vielleicht hat man irgendwie eine CSV-Datei oder ähnliches, wo irgendwelche Dinge drinstehen und dann möchte man, dass das alles automatisch irgendwie in den Geo-Server eingetragen wird. Und zuletzt werde ich dann auch noch auf die Frage eingehen, wie sich der Geo-Server im Produktivbetrieb optimieren lässt. Insbesondere, wenn man möglicherweise sehr viele oder komplexe Daten auch hat. Ja, um auf die erste Frage einzugehen, wie gehe ich mit dem Geo-Server-Quellcode um? Das sind im Grunde zwei Technologien von Bedeutung. Das ist einmal Maven, also insbesondere Maven. Das ist nämlich die Software, die von der Geo-Server-Community verwendet wird, um das Projekt zu verwalten. Maven ermöglicht es einem, ja, diesen ganzen Lebenszyklus einer Software letztendlich abzubilden. Oder man kann, angefangen von der Validierung irgendwelcher Quelldaten bis hin zur Installation auf irgendeinem Server, also diesen ganzen Zwischenschritten von Kompilierung, Paketierung und noch viele mehr mit Maven wunderbar steuern. Und das zweite ist Git. Git ist eine verteilte Versionsverwaltung für Dateien im Grunde, für jegliche Form von Dateien, sinnvoll sicherlich für Textdateien, also menschenlesbare Dateien und ist nicht zwingend notwendig, natürlich Git zu verwenden. Der eine oder andere kennt vielleicht SVN, das ist eine zentrale Versionsverwaltung. Git ist dezentral, hat entsprechende Vorteile und ist auch sehr verbreitet. Und ganz konkret, wenn man sich jetzt den Quellcode vom Geo-Server auschecken will, der liegt auf GitHub, das ist eine große Plattform, wo letztendlich so Git-Repositories liegen, dann geht das mit diesem Befehl dort oben, das sind jetzt Befehle für Linux-Systeme auf dem Terminal. Und wenn man diesen Befehl oben ausführt, dann wird er sich den kompletten Quellcode des Geo-Servers runterladen und zwar nicht nur den aktuellen Stand, sondern mit der kompletten Historie. Ich kann also auch dann mit weiteren Git-Befehlen mir eine bestimmte Version auschecken von diesem Code. Und wenn man dann, dieser Befehl oben führt dazu, dass ein Ordner Geo-Server angelegt wird, in dem letztendlich der ganze Quellcode liegt. Man sieht das hier, so sieht das hier auf GitHub aus. Ich habe einen Ordner Source, in dem letztendlich, also SRC hier, die Quellen drin liegen. Da beispielhaft jetzt hier gibt es einen weiteren Ordner Extension, in dem dann auch zahlreiche Erweiterungen liegen und insbesondere auch diese Inspire-Erweiterung, die ich jetzt hier beispielhaft zeigen werde, wie man das damit macht. Was einem auffallen wird, ist, dass in jedem dieser Ordner, sowohl in dem Source-Ordner als auch in dem Extension-Ordner, als auch in diesem hier, immer so eine Datei pom.xml liegt. POM steht für Project Object Model und ist letztendlich die Konfigurationsdatei für Maven, wo beispielsweise Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken und so weiter aufgeführt sind. Und wenn ich dann in so einem Ordner, wo so eine pom.xml steht, den Befehl maven.package, oder nicht Punkt, maven.package aufrufe, dann wird in einem Unterordner Target letztendlich so eine JAR-Datei erzeugt. Das ist letztendlich das Kompilat des Quellcodes. Das heißt, es wäre möglich, dass ich vorher den Quellcode anpasse für meine Zwecke und oder auch den ganzen Geo-Server so baue. Da kommt dann am Ende beim Geo-Server kein JAR-File raus, sondern ein WAR-File, was man dann beispielsweise auf einem Tomcat deployen könnte, also veröffentlichen könnte. Und in diesem Befehl maven-package passieren dann vorher schon andere Dinge. Da wird gesagt, die Quellen werden validiert, sie werden kompiliert und letztendlich auch getestet und dann halt zu so einem JAR-File zusammengepackt. Und ich habe auch mit Maven die Möglichkeit, diese Befehle einzeln aufzurufen. Maven Compile, Package, auch ohne diese Tests, das läuft dann alles ein bisschen schneller. Dieses JAR-File, was wir da gerade gesehen haben, entspricht letztendlich genau dem, was man hier runterladen würde auf dieser Seite vom Geo-Server, wo man diese Erweiterungen sich runterladen kann. Man sieht, es gibt hier relativ viele, insbesondere auch für Datenquellen, also Datenbanken, Oracle, MySQL, Ausgabeformate und wie installiere ich so eine Erweiterung? Also wenn ich jetzt so ein JAR-File habe, entweder weil ich sie mir selber kompiliert habe mit dem Maven-Befehl oder weil ich mir das einfach runtergeladen habe von der Seite. Zunächst mache ich diesen Servlet-Container aus, also das ist üblicherweise der Tomcat. Und dann gibt es im Geo-Server irgendwo einen Ordner webinf-lib, da liegen quasi die ganzen Bibliotheken drin, da wird man eigentlich nur JAR-Files finden. Da muss diese Datei einfach reinkopiert werden, dann wird der Server neu gestartet und dann kann man schauen, ob man da auch Erfolg hatte und ob diese Erweiterung dann auch installiert wurde. Das ist jetzt hier nicht mehr das Inspire-Beispiel, sondern das ist jetzt hier die WPS-Erweiterung. Also das, der OGC-Standard WPS, der ist standardmäßig nicht dabei. Man sieht es hier nicht so gut. Das ist hier WMS, WFS, WCS. Und dann taucht anschließend zusätzlich WPS auf hier an dieser Stelle. Kurze Zwischenbilanz. Ich habe jetzt gezeigt, wie man mit dem Quellcode grundsätzlich umgehen kann, also im Wesentlichen mit Maven. Sinnvoll ist immer auch Git. Und wir wissen jetzt, wie wir so eine Erweiterung installieren. Das geht ziemlich einfach. Es ist im Grunde einfach nur eine Datei in den richtigen Ordner kopieren und den Server einmal neu starten. Die Fragen, die jetzt noch offen sind, sind einerseits, wie lässt sich der Geo-Server auch programmatisch konfigurieren und wie kann ich ihn möglicherweise optimieren für einen Produktiveinsatz? Ja, wie lässt sich der Geo-Server programmatisch konfigurieren? Also das, was ich sonst in der Web-Oberfläche machen würde, beispielsweise eine neue Datenquelle anlegen oder einen neuen Stil hinzufügen oder irgendwie irgendeine Eigenschaft ändern oder einfach nur irgendwelche Werte auslesen, das läuft über REST. REST ist ein Architekturstil oder ein Paradigma einfach erstmal nur. Steht für oder bedeutet Representational State Transfer und es gibt vier Punkte, die letztendlich irgendwie vier Anforderungen, die erfüllt sein sollen. Das ist erstmal die Adressierbarkeit von irgendwelchen Ressourcen. Das ist logisch. Wenn ich irgendwas nicht adressieren kann, dann komme ich da nicht dran. Der zweite Punkt ist die Zustandslosigkeit. Das heißt, jegliche Informationen, die für diese Kommunikation zwischen Server und Client nötig sind, müssen in diesen Nachrichten auch beinhaltet sein. Die Repräsentation ist der dritte Punkt. Das heißt, es muss möglich sein, dass diese Ressourcen in unterschiedlichen Formaten auslesbar ist. Im Speziellen sind das jetzt hier beim Geo-Server HTML, JSON und XML. Und das Ganze soll über Standardmethoden umsetzbar sein. Und im konkreten Fall ist das jetzt HTTP. Wenn wir sagen, wir wollen irgendwie Dinge anlegen und erzeugen, wir wollen Dinge auslesen, wir wollen Dinge verändern und wir wollen auch Dinge löschen können, dann sind das hier dieses CRUD-Paradigma, Create, Read, Update, Delete. Das entsprechende Pendant bei HTTP sind das halt die HTTP-Methoden Post oder Get. Wenn ich im Browser irgendeine Seite aufrufe, ist es immer ein Get. Und es gibt aber auch Put, Delete und darüber hinaus gibt es auch noch viele weitere, die dann aber in dem Kontext nicht so von Bedeutung sind. Beim Geo-Server ist es so, dass ich letztendlich meine Adresse habe vom Geo-Server und wenn ich da einfach noch /rest hinterschreibe, dann sehe ich schon eine Auflistung von Arbeitsbereichen, Layern und diesen Dingen, die es dort gibt und kann mich da auch schon durchklicken. Ich kann dann im Speziellen zum Beispiel die Workspaces mir anschauen. Das könnte ich jetzt auch ohne .html aufrufen, das ist nämlich das Standardformat. Und wenn ich da aber einfach .json oder .xml hinterschreibe, dann sehe ich direkt das in dem entsprechenden Format. Und hier ein Beispiel, wie ich jetzt ein Layer anlegen würde. Das ist ein Befehl, curl. Leute kennen den, aus der Linux-Welt kennen den möglicherweise, der letztendlich so HTTP-Requests abschicken kann und einem die Antworten dann auch liefert, aber das Ganze halt über das Terminal und nicht über den Browser. Diese Backslashes hier sollen nicht verwirren, die bedeuten einfach nur, dass ich, die ermöglichen mir das einfach nur hier quasi in Zeilenweise zu schreiben. Was wir hier sehen ist, dass diese Methode post benutzt wird. Das hier oben, das sind einfach nur die Zugangsdaten zum Geo-Server. Hier, das minus H bedeutet, das ist ein Header, dass ich sage, das, was ich dir jetzt schicke, also post ist ja quasi, wenn ich mal zurückgehe, der Fall, das war jetzt falsch. Dass wir eine Ressource anlegen wollen, der oberste Fall hier, dann sage ich ihm, ich schicke dir jetzt ein XML, das könnte genauso gut JSON sein an der Stelle und dann sage ich ihm, ich schicke dir einen Feature-Type mit einem Namen und irgendeinem Form hier mit Koordinatensystem und das muss dann an die entsprechend richtige Adresse hier geschickt werden, dann kriege ich eine Antwort, den HTTP-Status-Code 201, der sagt, dass die Ressource angelegt wurde. Hier ein Beispiel, wie lese ich irgendwas aus? Das ist letztendlich das, was ich auch im Browser eingeben würde. Wenn ich diese Adresse hier im Browser eingeben würde, würde ich das als HTML bekommen. Da ich hier im Header aber gesagt habe, ich akzeptiere für diesen Aufruf jetzt nur XML, bekomme ich halt auch die XML-Antwort, auch wenn ich es an diese Adresse schicke und nicht an .xml. Ein Layer aktualisieren ist dann die Put-Methode an der Stelle. Hier beispielsweise wird wird das nach außen dargestellte Projektionssystem, also wird das native Koordinatensystem des Layers wird letztendlich verändert auf ein nach außen, auf einem, ja, zu einem declared, reproject to declared, da wird quasi gesagt, dass der Layer nach außen in 900.913 bereitgestellt werden soll. Und wenn ich irgendwie irgendeine Ressource löschen will, dann läuft das über das Delete. Ja, bleibt noch der letzte Punkt offen, wie kann ich den Geo-Server optimieren? Also zum einen hatten wir am Anfang ja schon gesehen, dass es den Geo-Web-Cache gibt, der letztendlich einfach ja, Kacheln vorberechnen kann und speichern kann und letztendlich dafür sorgt, dass Anfragen schneller beantwortet werden können. Es gibt natürlich viele Einstellungsmöglichkeiten auch in der Web-Oberfläche. Und das Ganze ist, wie gesagt, Java-basiert. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, die Java Virtual Machine zu tunen mit entsprechenden Parametern. Und sinnvoll ist es auch grundsätzlich, das Datenverzeichnis des Geo-Servers irgendwie auszulagern. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man den Geo-Server dann ziemlich simpel updaten kann. Also dieser Link hier ist auch sehr interessant. Da stehen auch sehr viele interessante Details zu dem Thema. Ja, der Geo-Web-Cache ist letztendlich ein Proxy, der sich zwischen den Client und den Server hängt. Als wäre hier auf der rechten Seite wäre also irgendwie der übliche Geo-Server-Dienst und der Geo-Web-Cache ist in der Lage, also erstens hat er auch so eine REST-Schnittstelle, das ist sehr schön, weil man dann auch irgendwie so eine Berechnung von Kacheln auch über REST steuern kann, automatisiert. Er ist in der Lage, on the fly solche Kacheln vorzuberechnen oder man wirft so einen Prozess an, der das irgendwie auf entsprechenden Ebenen, also man muss dann so Grid-Sets definieren, dass ich irgendwie sage, hier auf dem höchsten Zoom-Level habe ich vielleicht nur eine Kachel, die es auf dem Level gibt und je tiefer ich reingehe, desto mehr Kacheln benötige ich natürlich und genau, ja, ich muss dann natürlich, wenn ich das Ganze abrufen will, man sieht das jetzt hier, ändert sich die Adresse ein wenig, da ist hier noch so ein GWC dazwischen gekommen. Und weil dann gehe ich gezielt auf den Geo-Web-Cache auch tatsächlich. Es ist auch möglich, das über die normale Adresse des Geo-Servers, des WMS-Dienstes abzurufen. Da muss man aber noch so einen zusätzlichen Parameter teilt, gleich true, mitschicken und auch immer natürlich das Zoom-Level entsprechend treffen. Interessant ist auch, oder wenn man dann wirklich wissen will, hat das jetzt überhaupt geklappt mit dem Cachen, dann muss man sich irgendwie hier im Browser, ist das F12 üblicherweise, diesen Netzwerkverkehr irgendwie anschauen, so einen Request mal anklicken und dann sieht man hier in dieser Eigenschaft steht entweder Miss oder Hit. Wenn dort Miss steht, dann ist diese Kachel quasi wirklich berechnet worden, weil sie vorher noch nicht gecached war. Wenn sie aus dem Cache kommt, dann steht dort Hit. Ich habe Einstellungsmöglichkeiten in der Web-Oberfläche. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend hier, weil das auf der rechten Seite, was wir hier sehen, ist die Konfigurationsseite von einer PostGIS-Datenquelle. Dort sind insbesondere diese Parameter hier unten möglicherweise interessant, wenn man vielleicht einen Datensatz mit 100.000 oder Millionen von Features hat, kann man hier tunen. Da lassen sich keine pauschalen Aussagen treffen, da muss man letztendlich in Abhängigkeit des Systems, auf dem man unterwegs ist, oder auch in Abhängigkeit der Daten gucken, wie man sich hier möglicherweise helfen kann. Aber auch für Rasterdaten und andere Dinge kann man einfach mal schauen, was es dort so gibt. Das ist schon sehr schön. Ja, die Java Virtual Machine, das ist ja letztendlich die Umgebung, in der das Ganze läuft, dieser Server, der Geo-Server. Ist es möglich, so eine Umgebungsvariable, Java-Opts heißt die, mit Werten zu füttern. Und hier sind einfach mal tabellarisch ein paar Dinge aufgelistet, die eigentlich so am wichtigsten sind. Das ist einerseits diese Variable Server, die einfach grundsätzlich für Server optimiert ist. Und diese zwei XMS und XMX sind auch sehr wichtig. Also sobald man da mal ein bisschen mehr mitmachen will mit dem Geo-Server, dann reichen diese, weiß ich nicht, 128 Megabyte, die er standardmäßig hat, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, diese Zahl, aber es ist nicht wahnsinnig viel, reichen nicht aus und dann kann man ihm hier sagen, der kriegt 2 Gigabyte zur Verfügung. Also initial 2 Gigabyte würde das bedeuten, maximal auch 2 Gigabyte. Das ist so die Empfehlung auch von den Geo-Server-Entwicklern, dass man diese Werte einfach gleichsetzt. Dann gibt es hier noch weitere Perm-Size, der muss nicht sonderlich hoch sein, 256. Und das Encoding ist ja auch immer eine klassische Stolperfalle, wo irgendwie Dinge auf einmal nicht so funktionieren, wie man es erwartet, dass irgendwelche Umlaute nicht richtig zu erkennen sind. Das kann man hier über diese Parameter im Grunde steuern. Die zwei hier unten sind dann sehr speziell, da geht es um die Java Garbage Collection für Mehrkernsysteme. Also da kann man auch hier diesem Link folgen. Wir werden am Ende sehen, wo man sich diese Folien hier abrufen kann, dann kann man sich das in Ruhe auch noch anschauen. Ja, und das GeoServer-Datenverzeichnis, wenn man hier auf Server-Status klickt im GeoServer, dann sieht man hier, wo letztendlich diese ganzen Daten, die letztendlich im Wesentlichen hier den Arbeitsbereichen, den Datenspeicher, die Layer, das sind im Grunde XML-Dateien, die irgendwo im Dateisystem liegen. Dieses Verzeichnis, wo diese Informationen gespeichert sind, kann man halt auslagern. Und dann ist es ziemlich einfach, den GeoServer zu updaten, indem man sich einfach die neue Version als RAW-File runterlädt und sie einfach neu deployt und mit der entsprechenden Konfiguration, das ist wieder so eine Umgebungsvariable wie JavaOps eben, läuft das dann einfach. Ja, Fazit. Diese vier Fragen nochmal, wie gehe ich mit dem Quellcode um? Ja, im Wesentlichen mit Maven und Git ist einmal sinnvoll. Wie kann ich Erweiterungen installieren? Ich brauche diese JAR-Files, diese Artefakte, diese Kompilate und muss sie in den entsprechenden Ordner legen. Die REST-API ermöglicht einem sehr viele Dinge zu tun, die man sonst auch über die Web-Oberfläche machen würde. Und für den Produktivbetrieb gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ich habe mit Sicherheit nicht alle aufgezählt, gerade die einem helfen, das noch ein bisschen flotter zu machen oder stabiler zu machen. Und damit bin ich durch. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir können Fragen beantworten. Vielleicht noch ganz kurz. Morgen gibt es noch einen Workshop und der Workshop orientiert sich sehr nah an dem Vortrag gerade. Der ist aber wesentlich detaillierter. Also da stehen sehr viele Dinge. Falls es irgendwen interessiert, sollte er sich das mal anschauen. Ja.
Vielen Dank. Gut, und da kommt auch gleich die erste Frage.
Wenn man GeoPcache verwendet,
ja,
dann hat man das Problem mit den doppelten Beschriftungen,
ja,
die auftreten. Das Problem kann man vermindern, wenn man Meta-Tiling benutzt,
genau,
verschwindet aber nicht vollständig. Gibt es da eine Lösung, um doppelte Beschriftungen komplett zu entfernen?
Also was ich weiß, ist, dass man diese Metatiles, die Dimension dieser Metatiles einstellen kann. Also ob ich jetzt 3x3 oder 4x4 oder 10x10 theoretisch haben will, da kann man ja möglicherweise schon Erfolge mit erzielen. Das Ganze vollständig zu eliminieren, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob einer meiner Kollegen möglicherweise ja da eine Idee hat.
Ich selber kenne das Problem sehr gut und habe auch da viel experimentiert. Es gibt de facto keine 100% Lösung, aber Sie können mit Metatiling arbeiten, das verschiebt das Problem aber nur. Es verringert es, es löst es aber nicht auf. Sie können aber mit dem Geo-Server sehr detailliert steuern, wo die Labels gesetzt werden sollen und Sie können auch festlegen, dass Labels rotiert werden sollen um einen Punkt drumherum. Sie können Offsets definieren, was denn ein erlaubter Abstand ist zu dem eigentlichen Objekt. Und da halt genau festlegen, wo das Label geplaced werden soll und unter welchen Bedingungen es einfach weggelassen werden soll. Das heißt, mit den Möglichkeiten sind Sie wirklich in der Lage, eigentlich ein Ergebnis zu bekommen, wo gar kein Label mehr abgeschnitten ist. Sie müssen aber dann damit leben, dass eventuell das eine oder andere Label weniger auftritt oder mit einem entsprechenden Versatz in eine bestimmte Richtung.
Fragen kommen immer von links und von rechts, damit ich möglichst viel hin und her laufen kann.
Ja, diese GeoServer unterstützt heute schon diese komplexen Features. Und können Sie kurz vorstellen, wie kann man über diese GeoServer konfigurieren?
Ich habe nicht genau verstanden, um komplexe Features, was Sie da meinen?
Das ist diese alte Version von dieser GeoServer unterstützt nur diese einfache Features, diese ein Objekt, zum Beispiel diese ein VFS, ein Dienst, entspricht in der Datenbank einer Tabelle, 1:1, so einfach. Ja. Und, aber diese GeoServer neue Version unterstützt schon diese komplexe Feature. Ein Feature, hat noch ja besteht aus anderen Features zum Beispiel und ich weiß nicht, wie kann man das konfigurieren. Dass,
ich sehe gerade, jemand weiß dort offenbar besser Bescheid als ich.
Also für diese komplexen Schema bzw. Applikationsschema gibt es ein Plugin. Das muss man installieren. Und wenn man das Plugin installiert hat, kann man eine objektrelationale Zuordnung auf die Datenbank machen. Das heißt, man kann die verschiedenen Features konfigurieren über XML-Dateien. Dafür gibt es aber kein GUI.
Wenn da sonst noch Fragen sind, können Sie sich ja vielleicht gleich nochmal zusammensetzen.
Gibt es Optionen, um dynamische Daten darzustellen? Zum Beispiel, ich habe Daten, die sich minütlich ändern oder innerhalb von 10 Sekunden und ich möchte, dass sie möglichst schnell am Client ankommen. Ich weiß, dass da diese Properties-Dateien gibt, aber die sind so für etwas kleinere Datenmengen. Was würde man dann nehmen als Datenquelle bei größerer Datenmenge
im GeoServer? Ich habe konkret mit solchen Daten noch nicht zu tun gehabt. Ich weiß nicht, gibt es da einen Standard zu für solche Dinge? WMTS möglicherweise? Ich weiß nicht, ist das WMST? WMST wäre beispielsweise ein Standard, der das diese zeitliche Abbildung irgendwie unterstützen würde. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass es da auch irgendwas an Plugin oder Erweiterung möglicherweise gibt. Aber ich habe damit noch nichts gemacht. Das heißt, da weiß ich einfach jetzt nicht Bescheid. Genau. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da was gibt. Also es gibt auch zu den normalen Erweiterungen vom GeoServer gibt es auch sogenannte Community Extensions, das sind dann quasi offiziell nicht als stabil eingeschätzte oder eingestufte Erweiterungen, die aber auch teilweise wunderbar funktionieren und auch in dem Quellcode auf GitHub mit drin sind.
Gut, ich gebe noch die Chance für eine letzte Frage. Wenn aber keiner möchte, dann danke ich nochmal für diesen Vortrag. So richtig gut in der Zeit gewesen. liegt vielleicht auch daran, dass jetzt gerade Mittagspause ist. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie hier waren. Und schöne Pause und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher wieder. Danke.